Ja, Aloha Kalle heißt es heute wieder in unserer Spezialistenfolge. In unserer ersten Spezialistenfolge war Björn von Swisszeit zu Gast und hat mit uns über das Thema Aerodynamik gesprochen. Er wird auch nochmal wiederkommen, weil die Resonanz auf diese Expertenfolge so großartig war und er Bock hat, ihr Bock habt. Aber wir wollen natürlich auch andere Experten ins Boot holen. Und heute habe ich das Glück, Clemens Karst Denghardt hier im Talk zu haben. Clemens ist Spezialist für die geliebte Disziplin der Triathleten, das Schwimmen. Vielleicht ist es noch nicht das Schwimmen, aber Clemens, erstmal herzlichen Dank, dass du hier dir die Zeit nimmst und vielleicht erzählst du mal kurz, wer du bist, warum du Schwimmexperte bist und ja, dass du dich heute erstmal hier mit uns austauschst. Vielen Dank dafür erstmal.
Ja, vielen Dank, Markus, für die Einladung. Ja, kurz zu meiner Person. Du hast mich schon als Schwimmexperten angekündigt. Ich hoffe, dem Ganzen werde ich dann heute in dem Gespräch auch gerecht. Ja, ich würde sagen, ich habe eine gewisse Expertise aufgrund dessen, weil ich doch irgendwie 10 oder vielleicht auch ein paar mehr Jahre das Ganze als Leistungssport betrieben habe. Bin so das Sportsystem von Sportschule komplett durchlaufen. Habe dann das Ganze auch noch versucht, irgendwo im Studium, dann tatsächlich im Sportstudium auch umzusetzen. Aber ich denke, wie auch viele Triathleten wissen oder viele, die irgendwo mit Leistungssport zu tun haben, dass ja da doch einfach viel Zeit drauf geht und irgendwann fällt halt die Entscheidung, ob es mit Leistungssport weitergehen soll oder ob es dann doch irgendwo ein beruflicher Weg eingeschlagen wird. Und ja, so, dass ich dann irgendwann mein Wochenpensum von auch den 20, 25 Trainingsstunden die Woche irgendwann reduziert habe auf, ich sag mal, 1 bis 1,5 Stunden täglich Sport. Das heißt, ich bin weiterhin immer noch täglich aktiv. Und ja, aber wie bin ich weiterhin, oder ich bin weiterhin dem Schwimmsport treu geblieben. Habe, wie gesagt, Sportwissenschaften studiert, das Ganze dann auch irgendwann im Master. Und ja, habe dann in Leipzig meinen Master abgeschlossen und bin dann auch am Institut für angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig gelandet und bin bzw. war auch Teil der Fachgruppe Schwimmen dort am IAT.
Ja, also es klingt auf alle Fälle erstmal mega spannend und natürlich, redest gerade vom IAT, da hast du natürlich Einblicke. Du durftest auch bei uns, oder wir sind dankbar, dass wir dich gewinnen konnten für unser Schwimmcamp als Schwimmexperte, hast da den Teilnehmern einen riesen Input gegeben, die waren alle mega zufrieden und die, die jetzt nicht dabei waren, können natürlich jetzt erstmal hier vielleicht in dem Talk was mitnehmen. Du hast gerade gesagt, dass, sag ich mal, du das Glück hattest oder, was heißt Glück, es kommt einfach aufgrund deiner Ausbildung zustande, dass du halt natürlich als Kind die motorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten des Schwimmen gelernt hast und viele Amateur-Triathleten, die jetzt hier den Podcast hören, die fangen irgendwie mit Laufen oder Radfahren an und dann, ja, dann wird der Marathon irgendwann zu langweilig und dann kommt irgendwie der Triathlon, aber außer Brustschwimmen war noch nichts, dann gibt's so YouTube-Videos, aber die motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man als Kind gelernt hat, sind dann vielleicht doch nicht alle so schwimmerisch explizit ausgeprägt. Und dadurch ist ja irgendwie so teilweise das Schwimmen in Anführungsstrichen, würde ich sagen, bei vielen die Disziplin, die jetzt vielleicht oft zu kurz kommt und vielleicht auch nicht die Freude bereitet. Was ist da so ein bisschen dein Tipp so, ne? Weil du hast ja auch sonst, sag ich mal, willst du ja ein bisschen die Freude am Schwimmen beibringen oder lehren? Was kannst du den Leuten mitgeben, auch wenn sie am Anfang, sage ich mal, vielleicht nicht die riesen Fortschritte machen, zeitlich, weil Triathleten sind ja absolute Zeit- und Datenfreaks. Und das geht natürlich im Schwimmen nicht so schnell. Beziehungsweise da sind die Sprünge wahrscheinlich auch groß, aber prozentual rechnet das der Athlet wahrscheinlich meist nicht runter. Aber was sind da erstmal so deine Tipps oder auch Herangehensweise?
Ich finde die Einleitung schon mal sehr spannend, wie du es gesagt hast, dass viele Triathleten dann ja wirklich auch erstmal vom Laufen kommen, vielleicht der Marathon zu langweilig wird und dann sich ans Schwimmen rantasten und genauso wie du es beschreibst, aus meiner Schwimmperspektive und wenn ich dann irgendwo im öffentlichen Bereich schwimmend unterwegs bin, erkennt man quasi auf den ersten Blick, okay, das ist ein Triathlet, der das Schwimmen dann irgendwann dazugelernt hat, weil er vom Laufen oder vom Radsport kommt oder das ist dann eher eine Person, die quasi das Schwimmen von der Pike auf gelernt hat. Also ja, das ist wirklich was, was in meinem Auge dann auch relativ schnell auffällt. Und ich finde es aber auch spannend, so wie du es gerade beschrieben hast, dass natürlich sich Verbesserungen, wenn wir jetzt vom Schwimmanfänger reden, Eigentlich vielleicht objektiv betrachtet sehr schnell einstellen, aber man natürlich, oder die Neuschwimmer, nenne ich sie jetzt mal, sich erstmal noch gar nicht damit zufriedenstellen, weil sich natürlich, weil natürlich die große Aufgabe steht, ob wir jetzt in der olympischen Distanz 1500 Meter schwimmen müssen oder wollen, oder dann tatsächlich auf einer Langdistanz irgendwo 3,8 Kilometer, dass sich das natürlich erstmal viel anhört. Ja, aber wenn wir sehen, dass es vom Brustschwimmen losgeht, dann irgendwann natürlich auch schon ein riesiger Fortschritt ist, wenn wir 25, 50 Meter Kraul oder vielleicht sogar mal 400 Meter Kraul am Stück schaffen können. Ja, und das ist natürlich was, was man nicht außer Acht lassen sollte und wo sich dann, was da auch schon gerne als Erfolg gefeiert werden kann. Und darauf will ich dann auch schon hinaus. Es ist wirklich was, es braucht einfach Zeit. Also alles, was man vielleicht im Kindesalter wirklich technisch ein bisschen schneller lernt, wo es dann auch ein bisschen geschmeidiger aussieht. Aber auch da, die Leute erinnern sich vielleicht an die eigenen Kinder oder an die eigene Kindheit. Es dauert halt einfach, bis in gewisser Weise eine Technik gut umgesetzt ist. Und nur weil man jetzt der Meinung ist, man möchte im nächsten Jahr eine olympische Distanz machen oder in 2 Jahren eine Langdistanz und man quasi diese Distanz an Schwimmstrecke sieht und man denkt, man kriegt es doch sofort irgendwie hin oder man sollte das jetzt mal schnell angehen, heißt ja nicht, dass das Lernen jetzt so viel schneller geht, als es vielleicht im Kindesalter der Fall ist. Und deswegen der erste Tipp, erstmal absolut Zeit nehmen, sich dann wirklich auch über die kleinen Erfolge, wie schon gesagt, mal 50 Meter, 100 Meter, 400 Meter Kraul oder eine halbe Stunde Kraul am Stück schwimmen, auch sich darüber absolut darauf freuen können.
Okay, ja, dann habe ich natürlich jetzt auch mal eine kritische Frage. Jetzt haben wir ja wirklich, sage ich mal, ein bisschen back to the woods, wirklich die Anfänger im Schwimmen. So ein Klassiker im Triathlon-Bereich ist ja auch immer, also es gibt zwei Punkte, die ich gerne von dir wissen möchte. Der erste Punkt ist, Konrad kommt auch wie du aus dem Schwimmbereich und der erzählt immer noch, in seiner Jugend ist er, keine Ahnung, irgendwie 3x3000 Beine geschwommen, alles in 1,30, 1,35 im Schnitt. Ich denke, das ist ganz okay. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass der Triathlet ja tatsächlich grundsätzlich in den Beinen durch das Radfahren oder Laufen teilweise halt vorermüdet ist. Aber meine Frage ist, bei Top-Schwimmern, also wirklich jetzt, keine Ahnung, Stützpunkt Leipzig, Magdeburg, wer auch immer, oder auch international, wie viel Prozent an Vortrieb kommt eigentlich aus den Beinen bei reinen Beckenschwimmern? Und wie würdest du das Ganze, auch weil du natürlich auch ein bisschen Einblicke in Triathlon hast, versuchen auf den Triathlon zu transferieren? Und wie wichtig siehst du aus deiner Sicht auch den Vortrieb aus den Beinen?
Oh, das ist eine schwierige Frage, die sich, glaube ich, auch im Schwimmsport viele stellen. Einfach aus dem Grund, es ist schwer zu beziffern, wie viel Vortrieb tatsächlich aus dem Beinschlag kommt. Das ist sehr individuell abhängig. Und auch dort wird man auch spezifisch im Schwimmsport sehr große Unterschiede sehen. Also man sieht dort auch Zeiten, 100 Meter Kraul Beine irgendwo im Bereich plus minus 1 Minute 10. Aber es gibt auch genug Leute, die in einem sehr guten Niveau unterwegs sind, wo die 100 Meter Kraulbeine vielleicht nicht unbedingt schneller als 1,30 geschwommen werden. Also da sieht man schon, ein Beinschlag hilft natürlich, um eine gewisse Performance, eine gewisse Leistung zu erreichen, aber es ist nicht nur ausschlaggebend dafür, um eine Leistung, ja, zu erreichen. Wo ich den Beinschlag im Triathlon tatsächlich eher verorten würde, ist eher im Bereich Wasserlage, beziehungsweise Wasserlage stabilisieren. Also wenn ich jetzt auch daran, vor allem an die Distanzen, müssen ja nicht alle Langdistanz machen, aber auch auf den kürzeren Strecken, ist es nicht unbedingt damit getan, einen maximalen Beinschlag umzusetzen, sondern es geht eher darum, die Wasserlage zu halten, damit Energie zu sparen, weil die Wasserlage ein bisschen flacher ist, weil vielleicht nicht so eine starke Rotation im Oberkörper durchgeführt wird. Und ja, einfach eine gewisse Stabilität reinkommt. Deswegen sehe ich den Beinschlag tatsächlich eher schon auch als technische Komponente, und darf auch gerne als, sage ich mal, Einzelbewegung im Training mit einfließen. Aber das Ganze muss dann irgendwann natürlich auch in Kombination mit der Gesamtlage stimmig sein, vom Rhythmus stimmig, um da wirklich auch einen Mehrwert zu generieren. Und weil du, wenn es um die technische Ausführung geht, ist ein Faktor in gewisser Weise schon die Beweglichkeit, die Mobilität. Und ja, wie gesagt, ich komme auch aus dem Schwimmen, bin dann irgendwann aufs Laufen übergesiedelt Und das Problem, was wir Schwimmer haben, jetzt mal ganz einfach gesagt, haben halt weiche Gelenke und weiche Bänder, weiche Sehnen, Gelenke, die eigentlich nie einen Aufprall erlebt haben, was man beim Laufen bei jedem Schritt hat. Hab dann relativ schnell irgendwo auch Knie- und Fußgelenksbeschwerden bekommen. Und genau das Gegenteil ist aber, wenn wir vom Laufen oder vom Radfahren kommen. Wir haben, oder die Läufer, die Läuferinnen haben relativ feste, relativ starre Fußgelenke und das ist eigentlich genau das Hinderliche für einen richtig schönen, effizienten Kraulbeinschlag, weil das, was beim Lauf für eine gewisse Laufökonomie sorgt, eine gewisse Sehnensteifigkeit, ist eigentlich für einen Kraulbeinschlag hinderlich. Deswegen kommt es vielen auch so vor, die irgendwo versuchen, kraue Beine als Teilleistung, als Teildisziplin zu schwimmen, dass sie eigentlich fast rückwärts schwimmen.
Was ist da, also das sind zwei gute Punkte, weil das ist so ein bisschen auch, was man wirklich bei Läufern oder auch Radfahrern sieht, weil du halt gerade die steifen Gelenke ansprichst. Was können die Leute dort, wenn sie jetzt nicht die Zeit haben, in die Schwimmhalle wache, bezüglich der Fußgelenke? Und was ich dich auch noch fragen wollte, ist, was auch auffällt, ist, dass teilweise der Beinschlag kommt ja eigentlich tendenziell aus der Hüfte und der Oberschenkel schwingt mit, aber man sieht ja auch manchmal, dass der Beinschlag versucht wird, nur aus der Wade zu produzieren und dadurch dann halt kein Vortrieb kommt. Du hast jetzt zwei, glaube ich, gute Punkte angesprochen. Einmal die Fußgelenke. Ich würde halt noch die Wade dazu nehmen. Also, dass quasi der Oberschenkel und die Hüfte komplett steif ist. Was ist da deine Herangehensweise oder was wäre deine Herangehensweise für die Leute, die sich jetzt gerade dort selber wiedererkennen oder diese Problematik bei sich selber sehen?
Also wenn es um die Fußgelenksteifigkeit geht, denke ich, ist es wie mit allem. Regelmäßigkeit macht's, dass man sich wirklich jeden Abend oder wenigstens jeden zweiten Abend irgendwo darum kümmert, dass eine gewisse Mobilität in die Fußgelenke reinkommt. Man wird es vielleicht nicht mehr so quasi auf so eine ganz, ich nenne es jetzt mal ausgeleierten Fußgelenke schaffen, wie es jemand macht, der seit 10 Jahren oder wahrscheinlich auch nur 5 Jahre ausreichend schon schwimmt. Aber es hilft auf jeden Fall, um eine Streckung, eine Fußstreckung dabei zu verbessern. Wenn es jetzt explizit um den Beinschlag, um die Ausführung des Beinschlags geht, du hast recht, bei vielen sieht man, dass der Beinschlag vorwiegend aus den Knien gemacht wird, was natürlich wenig vortriebswirksam ist. Und ein zweites, ich nenne es jetzt mal Fehlerbild, was auch relativ häufig gesehen wird oder was ich auch relativ häufig sehe, ist einfach auch eine relativ große Amplitude des Beinschlags. Das heißt, die Beine gehen relativ weit auseinander, aber eigentlich mit einer relativ kleinen Frequenz. Das heißt, wir haben eine relativ große Amplitude, die eigentlich eher den Wasserwiderstand erhöht und uns damit ja, eigentlich eher bremst, hat aber damit zu tun, dass oftmals die Körperspannung fehlt bei der Atmung. Wenn sich die Schwimmer und Schwimmerinnen auf die Seite drehen, dass die Beine stark auseinandergehen, wie gesagt, diese große Amplitude, um ja quasi die Wasserlage, die Körperspannung zu halten, auch während der Atmung in der seitlichen Rotation. Was ich empfehlen würde, da mal auszuprobieren, ist beispielsweise so ein kleiner Poolboy, so ein kleines Brett, was man sich zwischen die Beine klemmt. Damit ist schon mal so eine riesige Amplitude gar nicht wirklich möglich auszuführen, weil sonst haben wir bei jedem Mal Atmen, bei jedem Mal einer großen Beinamplitude das Poolboy irgendwo im Becken, dass es schwimmt und nicht mehr zwischen den Beinen. Und was sich auch empfiehlt, wie du das Fehlerbild gerade angesprochen hast, dass eher aus den Knien gearbeitet wird und gar nicht wirklich aus dem ganzen Bein, sich wirklich mal vorzustellen, so als Bewegungsmuster, dass man versucht, die Knie möglichst gestreckt zu lassen und da trotzdem versucht, irgendwo aus der Hüfte zu arbeiten, den Beinschlag jetzt wirklich mal technisch gesprochen quasi aus der Hüfte beginnen zu lassen. Aber mit der technischen Ausführung, mit dem Bild im Kopf, die Knie möglichst gestreckt zu lassen.
Das sind ja jetzt alles praktische Beispiele quasi. Also für die Fußsache hat es natürlich jetzt was zu Hause angesprochen oder so. Gibt es da für den Beinschlag auch was man außerhalb vom Wasser machen kann, was ja jetzt bekannt ist? Oder ist das eher wirklich eine Sache oder ein Bewegungsablauf, den man wirklich nur im Wasser optimieren kann?
Da glaube ich, geht es nicht daran vorbei, dass man im Wasser sich bewegt. Also das ist wie mit vielen Sachen, vor allem auch im Wasser, dieses Wassergefühl, wovon oftmals auch die Rede ist, was sich auch also bei Schwimmern, bei Schwimmerinnen relativ schnell entwickelt. Und das ist auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich der Beinschlag im Wasser bewegt, wie der Beinschlag ausgeführt ist, ob ich Druck auf den Füßen habe, wie vielleicht auch die Amplitude der Beine ist, wie sich die Wasserlage, die Körperspannung verändert, wenn die Amplitude größer oder kleiner wird. Meiner Meinung nach kann man sowas eigentlich nur im Wasser erfahren. Also da fällt es schwer, meines Erachtens das Ganze an Land zu entwickeln, weil es wirklich dieses Element Wasser braucht, um dieses Abdruckverhalten oder andersrum auch diesen Widerstand zu erfahren, den man eventuell hat oder nicht hat.
Jetzt sind wir gleich fertig mit den Beinen. Noch eine Frage dazu für die Hörer. Kurz erklärt, also viele Hörer fragen sich, oder auch Triathleten fragen sich bei dem Beinschlag selbst, also gehen wir mal davon aus, dass die Beine parallel schlagen, was du gerade gesagt hast, und keine riesengroße Amplitude haben. Aber sollen sie mit dem Beinschlag auch quasi eine Erholungsphase über Wasser haben, dass es in Anführungsstrichen so ein bisschen platscht? Oder sollen sie unter Wasser bleiben, so quasi, dass sie wirklich nur den Vortrieb unter Wasser haben und es ist leise. Ja, vielleicht kannst du die beiden Sachen mal des Beinschlags differenzieren, warum das eine eventuell effektiver ist als das andere und ob es da eventuell auch zwischen Athletentypus Unterschiede gibt.
Oh, da würde ich tatsächlich sagen, es ist genau die Mitte.
Okay,
Einfach
das ist gut.
aus dem Grund, stell dir vor, wenn wir unter Wasser sind, bedeutet das, dass die Beine auch unter Wasser sind. Bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass wir eine relativ schlechte Wasserlage haben. Ja? Weil wir wollen natürlich mit der Wasserlage an der Oberfläche bleiben, um dort ja möglichst wenig Wasserwiderstand anzubieten. Wenn wir auch bewusst mit den Beinen versuchen, unter Wasser zu schlagen, da haben wir natürlich einen relativ großen Widerstand um eine große Abdruckfläche, um Vortrieb zu generieren, heißt aber auch, dass die Beine eigentlich nicht in Verlängerung unserer Körperachse sind und wir damit auch erneut Widerstand generieren. So, das ist der erste Punkt. Beine zu tief unter Wasser macht eigentlich wenig Sinn. Der andere Punkt ist, zu weit über Wasser, also dass wir sehr viele Platscher haben, sehr viel Rumgespritze haben, macht auch wenig Sinn, hat vielleicht oder lässt einen Umkehrschluss erahnen, dass die Wasserlage besser ist, aber wir haben halt auch nicht wirklich an der Luft eine Abdruckfläche. Wir können eigentlich keinen Vortrieb generieren. Also ist es eigentlich vom Gedankengang eher so, wir versuchen an der Wasseroberfläche zu bleiben. Es darf ruhig die Wasseroberfläche durchbrechen oder die Füße dürfen gern die Wasseroberfläche durchbrechen. Zeigt einfach an, wir haben eine gute Wasserlage. Sollte jetzt aber natürlich nicht mit dem halben Unterschenkel über Wasser vonstatten gehen. Also eigentlich, wir suchen den Abdruck an der Wasseroberfläche. Ein zu tiefer Beinschlag deutet aber eher darauf hin, dass wir eine relativ tiefe Wasserlage haben und im Umkehrschluss eigentlich einen zu großen Widerstand und keinen weiteren Vorteil dessen, dass wir einen Beinschlag unter Wasser durchführen.
Okay, arbeiten wir uns mal jetzt ein Stück weit von hinten nach vorne. Jetzt sind wir, würde ich sagen, mit den Beinen soweit fertig. Oder hast du da noch Sachen, die du den Hörern oder Triathleten mitgeben könntest, die ich jetzt vergessen habe zu fragen?
Für mich ist noch ganz wichtig, versucht den Beinschlag irgendwo an den Armzug, an den Rhythmus zu orientieren. Versucht das Ganze nicht differenziert oder zwei unterschiedliche Sachen zu euch anzugucken, sondern versucht, ihr müsst dran denken, oder oftmals ist es so, dass die Geschwindigkeit der Antrieb über die Arme generiert wird. Einfach aufgrund der technischen Sachen, die wir gerade schon angesprochen haben, Fußstreckung, vielleicht Ausführung des Beinschlags, dass das nicht optimal läuft. Und dann versucht er, über den Beinschlag die Wasserlage zu halten, den Rhythmus der Arme aufrecht zu halten und das als Unterstützung zu sehen. Nicht maximalen Fokus auf die Beinarbeit, um dort die ganze Konzentration und die Kraft reinzustecken, sondern seht den Beinschlag wirklich eher als Unterstützung und da auch eher als Unterstützung der Wasserlage.
Okay, gut. Danke auf alle Fälle erstmal dafür. Ja, dann die nächste Sache. Du hast es gerade angesprochen selber von dir aus. Ich hätte sonst jetzt vergessen. Hüftstabilität und sage ich mal Körperspannung ist so, wo man teilweise das Gefühl hat, ja, man kann jetzt irgendwie eine Plank oder Seitstütze, das kann man alles ewig machen, aber wirklich das im Wasser aktiv anzusteuern, fällt dann doch das ein oder andere Mal schwer. Grundsätzlich erstmal, was sind deine Tipps für Amateur-Triathleten, wie sie in dem Bereich besser und stärker werden können und auch, wie es ihnen gelingt, dies bewusst im Wasser ansteuern zu können, wenn die Muskulatur vorhanden sein sollte?
Es war schon mal ein guter Punkt, den du jetzt nachgeschoben hast, wenn die Muskulatur vorhanden sein sollte. Ich kenne selber die Situation, dass man denkt, auch man will vielleicht laufen gehen, man will schwimmen gehen. Und naja, so ein bisschen Stabi macht man schon auch. Und dann ist ein bisschen Stabi aber meist so 15, 20 Minuten. Und naja, wenn man es mal die eine Woche nicht schafft, weil man vielleicht schönes Wetter hat und lieber eine 20 Minuten länger laufen geht, ist es ja auch nicht so schlimm. Und ich muss ehrlich sagen, es macht einen riesigen Unterschied, ob man es wirklich konsequent jede Woche mal eine halbe Stunde, 45 Minuten Stabi macht. Und dann geht es auch nicht unbedingt darum, dass man diese Körperstabilität unbedingt im Wasser ansteuern kann, weil ich glaube, das wird relativ schwierig, weil man im Wasser nicht so diesen Widerstand hat, dieses Widerlager hat, wo man gegenarbeiten kann, wie man vielleicht an Land hat. Aber es macht einen großen Unterschied aus, ob ich wirklich konsequent im, ich nenne es jetzt mal Athletik- und Stabi-Training daran arbeite, dann wird sich das auch nach und nach im Wasser verbessern. Und es ist absolut, würde ich sagen, essentiell, diese Körperspannung im Wasser umzusetzen oder auch da zu haben durch durch Athletik- und Stabi-Training, weil einfach der Rumpf genau dieses Bindeglied ist zwischen dem Beinschlag und der Armarbeit. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Armarbeit ist eigentlich das, was den großen Vortrieb bringt. Wenn wir dann aber das schon beschriebene Problem haben, dass wir eigentlich eine riesige Beinamplitude brauchen, um irgendwo eine Körperspannung zu halten und eine Wasserlage, insbesondere bei der Atmung, zu halten, und wir dann uns eigentlich eher wieder selber bremsen oder weil wir uns verdrehen im Rumpf, im Oberkörper, oder wenn wir kräftig ziehen wollen, dabei aber auch irgendwo in der Rotation im Rumpf ein bisschen unsere Körperspannung verlieren oder ja, da einfach dem Wasser einen großen Widerstand geben. Ja, es ist einfach wichtig, dass wir das vermeiden, auch im Prinzip um die Wasserlage zu verbessern. Also es geht nicht immer nur darum, das Ganze spezifisch im Wasser anzusteuern, sondern ich sehe den Punkt eigentlich eher an Land, beim Stabi-Training, dass man da konsequent ist und das auch versucht, nicht tagtäglich, aber wenigstens ein, zweimal.
Okay, gut, dann haben wir das. Ja, jetzt so ein bisschen, du hast es immer schon wieder erwähnt, jetzt selber, vorhin auch bei Bein, auch jetzt so Körperstabilität, Wasserlage, der kritische Punkt, die Atmung. Ja, viele Athleten atmen zu früh, zu spät, drehen zu weit auf. Ja, was sind da deine Erfahrungen, sage ich mal, zu jemandem, der das irgendwie spät anfängt, das Schwimmen, im Gegensatz zu dem Kind, was das halt wirklich früh lernt? Und wie kann ich versuchen, als Athlet den Zeitpunkt und auch in Gänze bei der Atmung zu optimieren?
Im Grunde bei der Atmung, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, fangen eigentlich, egal ob das Kind, der Nachwuchsschwimmer oder auch der neu hinzugekommene Amateur-Triathlet am gleichen Punkt an. Das Schwierigste beim Atmen, beim Schwimmen ist eigentlich zu erkennen, wann muss ich ausatmen. Beziehungsweise, dass meine Atmung in irgendeiner Weise an die zyklische Bewegung gekoppelt ist. Dass wir es beim Laufen oder beim Radfahren eigentlich nicht haben, dass, wenn es irgendwann schwerer wird, dass wir auch unsere Atemfrequenz erhöhen können, weil wir nicht eingeschränkt sind, haben wir beim Schwimmen halt nicht. Wenn wir beim Schwimmen aufgrund von Intensität die Atemfrequenz erhöhen wollen, würde das automatisch bedeuten, dass wir unsere Zugfrequenz erhöhen müssen. Und eine erhöhte Zugfrequenz ist oftmals auch damit verbunden, dass wir mehr Energie umsetzen oder schneller werden und damit mehr Energie brauchen. Und dann kommen wir fast wie in so einen Kreis, wenn das Ganze nicht wirklich kontrolliert vonstatten geht. Also der erste Punkt, worauf ich hinaus will, ist eigentlich bewusstes Ausatmen unter Wasser, ganz bewusst, um dann wirklich auch die Zeit, die man während der Atmung hat, zu nutzen, um einzuatmen. Oftmals sehe ich oder sieht man, dass dieses Ausatmen gar nicht vollständig und bewusst passiert und damit die Zeit des Einatmens, wo wir uns auf der Seite befinden, eigentlich viel zu kurz wird. Und damit, oder nicht tief genug ist, und damit dann irgendwann genau diese Schwierigkeit kommt, man möchte mehr atmen, man möchte häufiger atmen. Häufiger atmen geht aber nur, wenn man schneller zieht. Und dann sind wir genau an dem Punkt, dass die Leute schneller werden, mehr atmen wollen und eigentlich nach 100 Metern komplett am Ende sind und sagen, sie kriegen keine Luft mehr oder gerade war die Atmung das Problem. Von daher bewusst unter Wasser ausatmen, um die Zeit zu haben, um über Wasser einzuatmen und ganz einfach Ruhe. Also ruhiges Schwimmen, auch mal Abschlagschwimmen, also die Hand vorne liegen lassen. Und ganz am Anfang, wenn man sich vielleicht wirklich schwer tut, sich auf dieses Ausatmen unter Wasser und Einatmen während der Phase, wo der Kopf seitlich gedreht ist, zu nutzen. Dann auch gerne mal den Arm an der Seite liegen lassen und wirklich den gestreckten Arm vorne liegen lassen, den hinteren Arm, den gerade gezogenen Arm hinten liegen lassen und einfach mal auf die Seite drehen. Aber wirklich ganz bewusst unter Wasser ausatmen. Also ich glaube, das ist ein Punkt, der zwar banal klingt, aber der wirklich schon sehr ausschlaggebend ist dafür, dass man ja bei der Atmung nicht so viele Schwierigkeiten bekommt.
Worin siehst du die Ursache? Du hast es ja jetzt selber angesprochen, dass das halt ein sehr wichtiger Punkt ist und er dir das eine oder andere Mal beziehungsweise häufig auffällt. Worin siehst du diese Ursache, dass diese Atmung oder dieses Ausatmen unter Wasser den Athleten schwierig fällt und dass das kein Automatismus ist?
Ich glaube, es ist wirklich an der Situation gebunden, dass es, dass der Bewegungsrhythmus quasi auch der Atemfrequenz vorgibt. Also das, was wir uns, wie gesagt, an Land frei bewegen können oder frei entscheiden können, ob wir die Atmung erhöhen, die Atemfrequenz oder die Atemfrequenz verringern, weil es vielleicht ein bisschen ruhiger wird, sind wir beim Schwimmen einfach an diesen Bewegungsrhythmus gebunden. Deswegen ist es natürlich auch hilfreich, wenn man nicht nur vielleicht auf seinen Zweierrhythmus orientiert ist, also dass man jeden zweiten Atemzug atmet und nur auf der einen Seite das Ganze durchführen kann, sondern dass man vielleicht sogar einen Dreierrhythmus schwimmen kann, also nach jedem dritten Zug. Man hat mal eine Abwechslung, links und rechts zu atmen oder auch diese Zweieratmung auf der linken oder rechten Seite durchzuführen. Aber ein entscheidender Punkt ist für mich wirklich diese Kopplung von Atmung an die Bewegungsausführung. Und wenn dann irgendwo eine gewisse Hektik reinkommt, weil einfach die Routine nicht da ist beim Schwimmen, beim Atmen, kommt es einfach dazu, dass das Ganze nicht mehr kontrolliert und sauber ausgeführt wird.
Also würdest du sagen, lieber erstmal vielleicht 4, 5 Sekunden für jemanden, der jetzt im Schwimmen schneller werden will, ruhiger schwimmen, die Atmung auch immer sauber und kontrolliert hinkriegen, ökonomisieren und da einfach erstmal eine gewisse Routine.
Ja, absolut. Also für mich geht wirklich der Punkt hin zum ruhiger Schwimmen. Es ist nichts gewonnen, wenn man 100 Meter so schnell schwimmen kann, wie vielleicht die Person, die das Ganze schon 3 Jahre länger macht, sondern entscheidend ist bei den Triathlon-Distanzen ja wirklich, dass das Ganze ökonomisch, effizient vonstatten geht. Wie du es ja auch schon angesprochen hast, das Laufen und das Radfahren kommen ja anschließend auch noch und eigentlich geht es im Schwimmen, wo der zeitliche Anteil ja verhältnismäßig gering ist, an der Gesamtdauer eher darum, effizient durchzukommen und ökonomisch durchzukommen und nicht irgendwo quasi an jeder oder bis zur nächsten Boje zu hoffen, dass es da nicht irgendwie Probleme mit der Atmung gibt.
Okay, gut, jetzt aber quasi Atmung, Hüfte beziehungsweise Rumpf und Beine abgehandelt. Jetzt kommt es zu den Armen, Armvortriebsbewegung. Du hast gesagt, du erkennst den Schwimmer von dem Triathleten, wenn du quasi einfach ins Becken gehst. Das ist ja auch vollkommen okay. Und was ist, sage ich mal, so ein bisschen bei Spätstartern im Schwimmen so Hauptfehlerquelle bei der Armbewegung? Fangen wir mal über Wasser an.
Der Punkt, über Wasser ist es schwer, eine Fehlerquelle zu finden, weil natürlich der Vortrieb unter Wasser passiert, aber das, was man über Wasser sieht, ist das, was mir quasi ins Auge springt, weshalb ich mit, sage ich mal, 99-prozentiger Sicherheit sagen könnte, ob das ein Neuschwimmer ist oder ob das von Kindesbeinen gelernt ist, ist einfach die Tatsache, dass über Wasser bei jemandem, der das irgendwo im Kindesalter gelernt hat, egal auf welchem Niveau, eine ganz andere Ruhe oder Entspanntheit ist. Also ja, beim Schwimmen ist es eher so, dass man sagt, die Überwasserphase kriegt man als Kind eingebläut, ist quasi die Erholungsphase. Und damit sieht man eigentlich auch auf dem ersten Blick gleich, dass irgendwo wenig Muskelspannung, wenig Muskeltonus, also beim lockeren Schwimmen, in den Schultern, in den Armen ist in dieser Überwasserphase. Wohingegen man bei einem, sage ich mal, Neuschwimmer, weil man das jetzt lernen möchte oder gelernt hat, doch schon sieht, dass diese Überwasserphase an sich allein auch eine Anstrengung ist. Also dass es eine gewisse Anspannung in den Schultern, im Schulterblatt, in den Armen gibt, um aktiv quasi den Arm nach vorne zu bekommen. Und das ist tatsächlich das, was so diesen Unterschied macht zwischen einem gelernten Schwimmer und einem ja, neu erlernten Schwimmer. Und da ist dann tatsächlich natürlich auch der Punkt, wenn es darum geht, Ökonomie oder Effizienz irgendwie zu entwickeln, dass selbst bei dieser in Anführungszeichen Erholungsphase, also da, wo eigentlich kein Vortrieb passiert, wenn der Arm wieder nach vorne geht, auch schon eine gewisse Muskelspannung ist, wird natürlich auch irgendwo Energie verbraucht. Und Muskelspannung, ja, heißt halt auch immer Anspannung, Energieverbrauch und in gewisser Weise eine Intensität.
Hast du dort irgendwie Sachen, wie man das versuchen kann? Also außer jetzt im Training ruhig zu schwimmen, sich bewusst darauf zu konzentrieren, dass die Überwasserphase eine Erholung bietet, gibt es dort noch andere Möglichkeiten? Oder ist es auch einfach nur quasi, dass es im Prozess, im Bewegungsablauf besser wird und man dort eine Entspannung reinkriegt?
Ich würde mal behaupten, es ist natürlich auch wieder viel damit verbunden, viel zu schwimmen oder eine gewisse Zeit auch beim Schwimmen, ja, oder einfach zu schwimmen. Aber wenn du mich jetzt so direkt fragst, aus dem Gefühl heraus, ist es für mich auch so eine gewisse Unsicherheit im Schwimmen, weil man natürlich Vortrieb generieren will und der oder auch Auftrieb generieren will. Der Auftrieb verbessert sich, je schneller man schwimmt. Ich denke, viele wissen es selber, wenn sie Flossen anziehen, ist der Auftrieb deutlich besser, als wenn das Ganze oder wenn man ohne Flossen schwimmt. Einfach, weil so ein dynamischer Auftrieb dazukommt, die Leute, also sich die Wasserlage automatisch verbessert. Und wenn es jetzt um eine Übung gehen sollte, würde mir spontan sogar einfallen, wirklich mal Flossen anzuziehen, wodurch die Geschwindigkeit automatisch erhöht wird. Es kommt ein gewisser Auftrieb dazu, die Wasserlage verbessert sich. Und man kann versuchen, die Frequenz der Armarbeit ein bisschen zu reduzieren und sich, es hört sich jetzt blöd an, bewusst darauf zu konzentrieren, dass der Arm locker nach vorne geht. Man kann auch mal wie so ein bisschen Abschlag schwimmen oder versuchen, die Pause der Arme vorne ein bisschen zu erhöhen, also länger liegen zu lassen und damit versuchen, die Überwasserphase schön ruhig durchzuführen und bewusst darauf zu achten, dass man quasi den Armzug nicht nach vorne führt, sondern dass man ja wie quasi mit einem hohen Ellenbogen versucht, die Hand so ein bisschen locker zu lassen. Also vieles kann man vielleicht auch schon so ein bisschen über die Hand steuern, versuchen, die Hand locker zu lassen, wodurch sich eventuell auch schon die Arme oder der Oberarm so ein bisschen entspannt.
Okay, gut, jetzt gehen wir für die heutige Folge, würde ich sagen, auf den letzten Punkt ein von meiner Seite. Ich glaube, jetzt schon, dass die Hörer das interessant finden und wir dann auf alle Fälle nochmal eine Nachholfolge machen müssen. Da können wir aufs Freiwasser und so weiter eingehen. Aber wir haben gerade über Wasser gesprochen. Unter Wasser. Es gibt ja dort verschiedene Punkte, wo der Arm zieht und oft ist es so, dass der Arm ja manchmal komplett ins Leere zieht und gar keinen Vortrieb erzeugt. Wie kann ich das als quasi Triathlet optimieren, wenn ich jetzt, also beim Technikschwimmen, okay, achte ich darauf, aber wie kann ich wirklich diesen optimalen Druckpunkt unter Wasser finden und wo ist der Punkt, wo ich gar keinen Vortrieb erzeuge und wo ist der Punkt, wo ich Vortrieb unter Wasser erzeuge?
Wenn wir quasi uns den Antrieb angucken vom Armzug, würde ich das Ganze ganz grob erstmal in Zug und in Druckphase unterteilen. Zugphase wäre für mich so dieser Bereich bis ungefähr auf Schulterhöhe und dann die Druckphase im Grunde das von Schulterhöhe bis zum Abdruck am Oberschenkel. Eine Sache, die oftmals oder eine Phase, die oftmals ja so ein bisschen nicht bewusst, sondern eher unbewusst vernachlässigt wird, ist diese Zugphase. Und das insbesondere bei der Atmung. Wenn man sich vorstellt, dass wir bei der Atmung eigentlich in so einer gewissen seitlichen Rotation sind, gibt es ja einen Arm, der nach vorne gestreckt ist. Und oftmals ist es so, dass diese Wasserlage nicht hundertprozentig gehalten wird und im Grunde diese Rotation bei der Atmung durch den vorderen gestreckten Arm versucht wird zu halten. Dabei sinkt er aber so ein bisschen ab, oftmals nicht nur ein bisschen, sondern relativ viel, sodass wir eigentlich diese Zugphase, wo auch die bekannte Ellenbogenvorhalte irgendwo entstehen sollte, wo man sich gegen das Wasser drückt und durch das Wasser zieht, das Ganze wird quasi übersprungen und wir kommen dann oftmals nur noch in diese Druckphase mit dem Abdruck am Oberschenkel, die dann auch manchmal dann eher dazu dient, ja, diese Rotation von der Seitlage in die Bauchlage wieder durchzuführen. Jetzt habe ich es schon gesagt, bei der Atmung bei Leuten, die mit einer Zweiatmung schwimmen. Die können es gerne mal bei sich selbst beobachten. Mache ich auch immer mal wieder bei mir. Das ist oftmals damit zusammenhängt, dass die eine Seite besser funktioniert als die andere Seite. Einfach aufgrund dessen, was ich gerade beschrieben habe, dass bei der Atmung der vordere Arm oftmals absinkt, damit diese Zugphase übersprungen wird und eigentlich kein Vortrieb generiert wird, sondern gerade so die Wasserlage gehalten wird. Wenn man versucht, zur anderen Seite zu atmen, fällt es dann schon schwerer, weil dann ja auch dieses Zugmuster gar nicht mehr so richtig passt. Und ich denke, es ist auch mal ganz, ganz spannend zu hören, was man dagegen machen könnte. Und ja, da hilft halt tatsächlich auch gerne mal Abschlagschwimmen. Also, dass man vorne diese Pause hat und mal bewusst sich auf den Armzug unter Wasser konzentriert. Aber auch, um natürlich die Schwierigkeit des Atmens mal wegzunehmen und sich auf eine Gleichmäßigkeit von linken und rechten Armzug zu konzentrieren, hilft es auch, da sich mal einen Schnorchel anzuziehen und da mal versuchen, bewusst darauf zu achten, was macht mein linker Arm, was macht mein rechter Arm, um da so einen gewissen Abgleich zu schaffen. Und tatsächlich ist es auch so, wenn man mal ein paar Bahnen mit dem Schnorchel geschwommen ist, sofern man das auch mit der Atmung gut hinbekommt, dass man auch am nächsten Tag mal Muskelkater auf der einen Seite mehr hat als auf der anderen Seite, einfach weil sich das Zugmuster verändert, weil es nicht mehr so an die Atmung angepasst ist.
Ja, definitiv. Also auch für mich aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass ich Schnorchel schon mega effektiv finde. Und ja, auch aus eigener Erfahrung, das nur allen weitergeben kann. Das war jetzt, glaube ich, relativ deep vom Talk her, was aber auch gut ist. Also soll ja auch wirklich, sage ich mal, den Athleten was mitgeben und nicht nur so ein bisschen wie sonst im Podcast der Alltagstraining sein. Wir haben das Glück, ich habe es am Anfang schon gesagt, dass du unser Experte bist. Also warst dieses Jahr 2025 in unserem Schwimmseminar. Wir können auch glücklich verkünden, dass du 2026 wieder mit an Bord bist. Aber für alle, die jetzt quasi nicht warten können und trotzdem jetzt hier die ganze Theorie gehört haben, ist es ja so, dass du nicht nur am IRT tätig bist, sondern vielleicht das eine oder andere Mal auch mit Triathleten zusammenarbeitest. Ja, holen vielleicht mal die Athleten ab, wenn die Bock haben, nicht auf das nächste Schwimmcamp zu warten, sondern vorher vielleicht den einen oder anderen spezifischen Input zu haben und das ganze Theoretische, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, auch in Persona an sich selber irgendwie sehen zu können.
Genau, du hast es gerade schon angesprochen. Wir hatten uns ja mal kurz verständigt für ein neues Schwimmcamp. Im nächsten Jahr bin ich gerne wieder mit dabei, hat echt richtig Spaß gemacht. Und auch wenn es natürlich erstmal wirkt, dass so ein Wochenende relativ kurz ist, glaube ich, können alle bestätigen, die dort waren, dass man selbst in diesen 4 Schwimmeinheiten, die wir dort hatten, echt auch eine gute Verbesserung gesehen hat. Genau, und du hast es jetzt kurz schon als Werbung für mich so ein bisschen angesprochen. Wer natürlich Lust hat, auch sich zwischendurch mal ja, mit seiner Schwimmtechnik zu befassen, der kann gerne auf meiner Instagram-Seite Personal Swim Lab gerne vorbeigucken. So ein paar Sachen habe ich auch schon hochgeladen und so ein paar Informationen um das Schwimmen herum. Aber wer auch Lust hat, sich mal irgendwie eine Videoanalyse mit mir anzugucken oder auch mal irgendwie auf eine gemeinsame Schwimmstunde, kann mich da gerne anschreiben und ich denke, da finden wir dann auch irgendwie eine gute Zusammenarbeit, um da auch jeweils an der Technik oder an den Problemchen, die der eine oder andere vielleicht hat, weshalb er auf mich zukommen will, auch arbeiten können.
Ja, auf alle Fälle vielen, vielen Dank, Clemens, für deine Zeit, für den ganzen Input. Ich freue mich auf alle Fälle, dass du nächstes Jahr wieder dabei bist und jetzt auch hier als Experte. Und danke nochmal für die ganzen Inhalte und dass du hier der Community, sage ich mal, so viel Wissen mitgibst und da auch relativ offen bist.
Sehr gerne, ich freue mich auch. Und ja, ich denke, wir kommen noch mal zu einer weiteren Folge, wenn Lust und Zeit ist, zusammen.
Auf alle Fälle. Wissende und fachwissenschaftliche Experten sind auf alle Fälle gern gesehen. Wir haben aus unserer ersten Folge sehr viel positive Resonanz gehört und ich denke, das wird auch aus dieser Folge so sein, auch wenn die Protagonisten immer erstmal schüchtern sind. Ich meine damit jetzt quasi die Wissenschaftler, weil die machen eher Forschung und sind jetzt nicht tagtäglich die Podcaster. Aber nee, definitiv und die Bereitschaft dafür ist sehr großartig und deswegen kommen wir definitiv nochmal zusammen und erstmal vielen, vielen Dank dafür nochmal.
Sehr gerne, ich freue mich.
Bis dann, ciao.
Ciao.